Professor Dr. Christoph Dorn für Pink Channel. Dr. Dorn vorzustellen, ist so ein bisschen Eulen nach Athen zu tragen, weil Sie haben einen bundesweit als Endokrinologe einen sehr, sehr guten Namen. Nicht nur in der Community, da besonders, aber vor allen Dingen auch in der Fachwelt sind Mitglied der S3-Leitlinienkommission und vertreten das Thema Transgeschlechtlichkeit mit großem Engagement.
Ja, das versuche ich. Tagtäglich. Die Patientinnen und Patienten sind mir am Herzen gewachsen. Das ist das Wichtigste. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, dass die medizinische, endokrinologische Versorgung in Deutschland miserabel ist. Muss man einfach so sagen. Sie ist unterversorgt. Wir haben zu lange Wartezeiten. Und wir müssen das jetzt ein bisschen mehr nach draußen tragen, dass auch andere Bereiche wie Urologen, Andrologen, Dermatologen, internistische Hausärztinnen und Hausärzte mit ins Boot kommen, um quasi die Patientin besser zu versorgen und die Patienten.
Ist das ein Generationenproblem, dass die Generation, die bisher diese Versorgung sichergestellt hat, in Rente gegangen ist? Also Stichwort wäre zum Beispiel in Bremen. Ich glaube, in Bremen gibt es keine Endokrinologie mehr für Transpersonen. Fehlt da der Nachwuchs?
Ja, mit Sicherheit. Also wir versuchen ja alles weiterzubilden, auszubilden und so weiter. Gehört ja eigentlich auch zu der Weiterbildung gynäkologische Endokrinologie dazu. Ist aber nur ein Randgebiet und die meisten sind, haben kaum Expertise. Fortbildungen sind da, werden aber nicht genutzt. Ich glaube, es ist ein Generationsproblem, ja. Aber ich glaube, dass auch genügend neue, also ich sehe das ja bei den Studentinnen und Studenten, die bei mir hospitieren. Ich sehe das in Vorträgen und so weiter, dass das Interesse da ist. Aber ich bin jetzt mal ganz hart, man muss ja auch später irgendwo tätig sein. Und wirtschaftlich gesehen ist natürlich eine Sprechstunde, genauso wie Haarausfall oder peripostmenopausal, können Sie keine Praxis mitleiten. Das wird nicht von alleine funktionieren. Das heißt, Sie müssen noch was anderes anbieten, wie bei uns die Reproduktionsmedizin oder bei anderen die normale Vorsorge etc. oder Schwangerschaftenbetreuung. Aber auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist ein Generationsproblem, ja.
Nun gibt es Leute, die weigern sich, Transpersonen zu behandeln und behaupten, das sei ein schwieriges Klientel. Wie sehen Sie das?
Überhaupt nicht, überhaupt kein. Also ich weiß nicht, was das für eine Aussage ist. Dann sollte diese Kolleginnen und Kollegen mal sich selber reflektieren, manchmal. Es kommt immer darauf an, wie man mit diesen Patienten und Patienten umgeht. Das ist eben nicht, zumindest nicht die klassische Patientin mit Kinderwunsch und Haarausfall, postmenopausale Beschwerdesymptomatik oder die junge Frau, die eine Pille eingestellt haben muss. Das sind andere Patientinnen und Patienten. Die sind etwas anders, das kann ja durchaus sein. Deshalb, aber schwierig, habe ich ganz andere Patientinnen aus Cis-Bereichen, Cis-Männer, Cis-Frauen besonders. Die sind viel anstrengender und aufregender und komplizierter. Zu der Frage davor noch. Wir müssen natürlich auch sagen, dass wir deutlich mehr Patientinnen mit einer Geschlechtsinkonkurrenz haben und Patienten. Die Zahl geht durch die Decke, wie ich ja bei allen immer sage. Und wir haben natürlich eine begrenzte Anzahl von Ärzten und Ärztinnen. Das heißt, es ist nicht nur ein Mangel- und Generationsproblem auf der anderen Seite, sondern es ist auch eine Anzahl und Anwachsen der Patientinnen und Patienten.
Worauf führen Sie das zurück?
Multifaktoriell. Die gab es schon immer, behaupte ich. Nur jetzt wird es mehr Patientinnen und Patienten geben, die sich äußern. Die merken, ich kann mir frei darüber sprechen. Es gibt Anlaufstellen, es gibt Versorgung, es gibt Psychologen, es gibt Psychologen und so weiter und so weiter. Also es wird mehr darüber gesprochen. Das ist das eine. Ob es noch wirklich so real die Anzahl zunimmt, weil es das Phänomen mehr gibt, das weiß ich nicht. Das kann Ihnen keiner beantworten.
Also es geistern ja so Ideen rum, wie schlimm es sei, Menschen oder auch Transmenschen im Speziellen Hormone zu geben. Sie haben das ja sehr eindrucksvoll in Ihrem Vortrag vorhin gesagt, dass die Hormongabe jetzt in Ihrem Beruf natürlich nichts Ungewöhnliches ist und dass eine Menge Cis-Menschen auch Hormone bekommen. Also ist das eher so ein Schreckgespenst darüber, was Hormone anrichten würden, gerade so was so die Unumkehrbarkeit angeht im Kontext von Trans?
Mit Sicherheit, ja. Also das ist erstmal, jetzt haben wir ja gerade die Welle aus England und so weiter, das ist erstmal eine Angst, ich könnte später irgendwie was falsch gemacht haben, eine falsche Entscheidung getroffen haben, die übrigens nicht der Endokrinologe oder die Endokrinologin trifft, sondern in erster Linie erstmal der Psychologe, Psychiaterin, Psychiater, Psychotherapeut etc. Ich würde aber sagen, die Angst ist das eine und das Unwissen ist das andere. Weil diese Hormone, die wir ja geben, sagte ich ja schon, bei Cis-Frauen und auch bei Cis-Männern, geben wir die schon seit Jahrzehnten. Und es ist, wenn es in einer guten Hand ist und gut betreut wird, ein nach meiner Ansicht sehr risikoarmes Therapieschema. Und diese Detransition, aber zumindest die Regrette auch etc., die sind ja also bei weitem unter 1%. Und auch das kann ja passieren. Aber das gibt es in der normalen oder in der anderen Medizin genauso. Und ich glaube, das ist eher das Unwissen, Angst vor juristischen Konsequenzen. Aber insgesamt, wie ich vorhin schon erzählt habe in dem Vortrag, ist diese Hormontherapie eigentlich sicher.
Sie haben das Thema Detransition angesprochen. Das ist ja in der Praxis jedenfalls für uns als Beratungsstelle ein absolutes peripheres Thema. Sehen Sie das genauso?
Ja, absolut. Also ich mache das ja nicht seit gestern, sondern seit 20 Jahren. Und also ich muss lange zurückdenken. Ich habe vielleicht in der gesamten Historie 2 Patientinnen mit einer Detransition. Und alle beide haben es nicht bereut. Deshalb ist das Wort Detransition ja eigentlich, es ist ja nicht etwas, was schiefgelaufen ist, falsch gelaufen ist, sondern es ist etwas, was ein Zeitfaktor hat. Es kann ja durchaus sein, nach 10 Jahren, 15 Jahren Transition und alles ist gut, dann später durch bestimmte Situationen, sexuelle Orientierung, Umfeld und so weiter, kann es ja durchaus sein, dass man auch selber sagt, okay, das war jetzt eine Entscheidung, die habe ich getroffen, die war okay, aber jetzt möchte ich das nicht mehr. Und dann gehe ich in eine Detransition. Anders ist es, dass wenn Fehldiagnosen vielleicht gestellt wurden aus Grund von zum Beispiel psychiatrischen Erkrankungen oder irgendetwas in der Zeit der Entwicklung Jugendlicher und so weiter, dann kommen wir regretter in diese Situation, wo man es wirklich bereut. Und dann ist natürlich, wenn die angleichende operative Maßnahme, dann ist es natürlich schlimm. Und auch die, ich sage immer, die angleichende Hormontherapie, manche Sachen sind irreversibel, aber insgesamt kann ich ja vieles auch umdrehen, wenn ich das einfache Wort so benutzen darf.
Nun gibt es viele Menschen, die Hormontherapie nicht mehr in so einem binären System haben möchten, sondern Hormone gerade im Kontext von Transitionen differenzierten Zugang haben. Das Stichwort ist hier Low-Dosing. Wie erleben Sie das und wie gehen Sie damit um?
Ja, das erlebe ich. Stichwort non-binär, abinär, Low-Dose. Ja, das gibt es, aber das ist selten. Es nimmt vielleicht ein bisschen zu, aber es gibt schon welche, die sagen, okay, ich möchte gerne zum Beispiel eine Östrogentherapie haben, aber möchte nicht zu viel Antiandrogen haben oder umgekehrt. Das gibt es und wir müssen ja eigentlich als Endokrinologinnen und Endokrinologen, egal ob aus der internistischen Seite oder gynäkologischen Seite, immer gucken, dass es der Patient oder dem Patienten gut geht. Dass der Knochenstoffwechsel, die Leberbelastung und so weiter. Dann bin ich auch jemand, der dann eben weniger Testosteronblocker gibt oder Low Dose, wie es so schön heißt, oder weniger Östrogene oder umgekehrt. Das ist ja alles möglich. Ich sehe das. Es sind aber Seltenheiten. Es wird jetzt gerade so eine Welle aufgemacht. Ja, das wollen ganz viele. Viele sind das nicht. Wenn ich das in Prozentzahlen ausgehe, sind 95% klassisch trans. Transmann, Transform. Und der Rest vielleicht eher non-binär bzw. Low-Dose, wie Sie so schön gesagt haben.
Ich möchte auf Ihr Spezialgebiet Reproduktionsmedizin zu sprechen kommen. Es ist ja so, dass heutzutage, oder sagen wir mal so, seit 2011 müssen sich Transpersonen nicht mehr sterilisieren lassen. Und die Frage von Kindern spielt jedenfalls in unserer Arbeit eine große Rolle, da sorgfältig aufzuklären. Wie erleben Sie das bei sich in der Praxis? Kommen Menschen mit solchen Anliegen, noch Kinder haben zu wollen, trotz einer Transition oder im Kontext einer Transition auf Sie zu?
Ja. Aber auch selten. Es ist so, sie werden immer im Aufklärungsgespräch darauf hingewiesen, über die Fertiprotektion, Einfrieren von Eizellen, von Spermien vor einer angleichenden Hormontherapie, vor der Transition. Das ist auch wichtig, dass wir es ansprechen. Es wird ja auch mehrfach angesprochen. Es wird sowohl von dem psychologischen Seite angesprochen, als auch von uns als Medizinerinnen und Mediziner. Und wir bieten das auch an. Und ich halte das auch für sinnvoll, dass man da relativ rechtzeitig und frühzeitig drüber nachdenkt und sich da auch mit auseinandersetzt. Das Problem sind, es sind natürlich viele Patientinnen und Patienten mit 19, 20, 21, 22 Jahren. Da hat man noch nicht die Perspektive Kinder. In welcher sexuellen Orientierung lebe ich eigentlich? Finde ich mich noch? Und so weiter. Da spielt das in dem Moment noch keine so große Rolle. Aber ich nehme zunehmend Patienten, gerade Transfrauen, die ihre Spermien einfrieren, die das auch wahrnehmen, sind immer noch weniger, aber es nehmen zu. Bei Transmännern, also Frau zu Mann, ist es natürlich von der technischen Seite etwas komplexer, Eizellen einzufrieren, auch wenn anscheinend das doch über die Kasse übernommen wird. Und wie gesagt, wir in Hamburg machen es noch nicht. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, in Berlin wird es gemacht und es wird auch zunehmend sein, aber das sind Seltenheiten. Aber um die Frage zu machen, wir sprechen es an. Und es wird wahrgenommen und ich halte es auch für ein wichtiges Thema. Und man sollte auch nicht das Tabu haben, dass man nicht schwanger werden kann in der Transition. Warum nicht?
spielt bei der Frage bei Transmännern, ob sie später schwanger werden können oder nicht, die Art und Weise, wie Hormone gegeben werden, also ob per Spritze oder per Gel, spielt das da eine Rolle?
Nein. Absolut nicht. Ich kläre die Patienten aber darüber auf, dass, wenn sie die Spritzen nehmen, dass es deutlich länger braucht. Die haben eine sehr lange Halbwertszeit, zum Beispiel klassischerweise Testosteron-IM-Spritzen. Wenn sie damit aufhören, kann das bis zum Dreivierteljahr dauern, bis der Zyklus wiederkommt, bis das Testosteron richtig runterfällt. Beim Gel geht das schneller. Ich kläre beide auf, aber die Datenlage ist noch so, dass es den Einfluss auf den Eierstock, ob nun Spritze oder Gel, nur im Faktor Zeit hat. Aber die Therapie an sich, das, was wir bis jetzt wissen, ist so, dass es sehr reversibel ist. Und ich sagte ja vorhin, dass sehr, sehr viele, die Testosteron haben, weiterhin Zyklen haben oder zumindest Ovulationen haben etc. Deshalb muss man da ja auch im Rahmen der Verhütung und Kontrazeption gut aufklären und informieren.
Gibt es einen Zusammenhang über die Chance, noch schwanger zu werden, im Kontext der Dauer der Testosteroneinnahme? Also die Frage wäre hier, wenn man nun sehr lange Testosteron genommen hat, sinken dann die Chancen, schwanger zu werden?
Sehr gute Frage. Kann ich nicht beantworten, weil ich nicht glaube, dass es die Daten gibt. Wenn es die Daten gibt, dann wäre ich sehr gespannt, mal diese Publikation zu sehen, weil da müssten wir ja schon Testosteron 10 Jahre geben oder 5 Jahre und dann die Daten haben. Also ich glaube, es gibt sie nicht. Dennoch wissen wir nicht genau, ob das Testosteron potenziell möglicherweise eine Schädigung am Ovar machen könnte, am Eierstock. Deshalb ist es ja, auch wenn es potenziell ist, von unserem verehrten Gesundheitsminister, ehemalig Herrn Spahn, würde dann ja die Fertiprotektion auch übernommen werden, weil es potenziell fertilitätsschädigend ist. Insbesondere, wenn der Operateur kommt natürlich. Aber das ist ein Punkt, wo wir noch nicht genügend Daten haben. Wir haben sowieso noch nicht genügend Daten über die angleichende Hormontherapie und die potenziellen langfristigen Risiken. Ich hatte vorhin gesprochen über das Endometriumkarzinom, Krebserkrankung der Gebärmutter, Brustkrebs. Vielleicht kommt das noch alles.
Wenn Sie einen Wunsch haben, welcher Wunsch wäre das?
Also, dass wir mehr zusammenarbeiten in den verschiedenen Bereichen, dass wir mehr diese Daten sammeln könnten, zentral, damit wir dann auch Aussagen machen können. Was ist sinnvoll? Wie muss ich aufklären? Gibt es diese Risiken? Klassische Frage ist ja das, wenn ich 5 Jahre Testosteron gabe, was macht das nun? Aber jeder macht das, aber die Daten werden nicht erhoben, vielleicht retrospektiv, und das ist doof in der Wissenschaft, das wäre ein Wunsch. Und einen Wunsch hatte ich vorhin schon mal ausgedacht, dass wir ein bisschen mehr dass wir andere Berufsgruppen, also medizinische Berufsgruppen wie Internisten, Urologen, Gynäkologen, Andrologen und so weiter mit ins Boot kommen, um die Therapie dieser Patienten mit Geschlechtsinkongruenz besser in den Griff zu kriegen oder die Versorgung besser zu haben.
Das war Professor Dr. Dorn, der, ich finde, aus gutem Grund einen ganz, ganz großen Namen hat. Im Namen der Community hier mal ein ganz besonderes Dankeschön in Ihre Richtung und vielen Dank für das Gespräch.